ARD.
Das ist wie mein Lebenslauf. Du kannst alles nochmal ändern. Das geht. Mhm. Und hab da natürlich auch Gott und die Welt belügen müssen, damit dieses Konstrukt aufrecht bleibt.
Was war dann dein erstes Tattoo?
Ich musste mit meinen Füßen anfangen, weil ich noch zu Hause gewohnt habe und ich durfte nicht. Ich weiß, dass ich vor der Schule gestanden und geheult habe, weil ich einfach gedacht habe, Alter, was soll ich machen? Ne? Ja. Also,
wie wird's dir gehen, wenn deine Kinder was vor dir verheimlichen?
Das ist schon so.
Ja. Ja. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Guckt euch mal um. Da, wo ihr gerade seid, was ist da alles aus Holz? Vielleicht sitzt ihr zu Hause auf einem Holzstuhl, der auf Parkett steht, vor einem hölzernen Regal oder an einem Eichentisch. Oder ihr seid draußen unterwegs mit lauter Bäumen um euch rum und womöglich einer verwitterten Parkbank. Wir alle sind von Holz umgeben, nur fällt uns das mitunter gar nicht mehr auf. Meinem heutigen Gast geht das aber nicht so. Er hat mehr oder weniger sein ganzes Leben diesem Material gewidmet und sagt, wir Menschen haben so eine tiefe Verbindung dazu, man kann Holz gar nicht doof finden. Jonas Winkler ist Tischlermeister und mit fast 600.000 Abos einer der beliebtesten deutschsprachigen Handwerker auf YouTube. Seine Videos, in denen er Sägen reviewt oder Tricks verrät, wie man perfekt bohrt, haben hunderttausende Abrufe. Falls ihr selbst schon mal nach so einem Tutorial gesucht habt, ist er euch bestimmt begegnet. Ein Anfang 30-jähriger, komplett tätowierter Typ mit geschorenem Kopf und wachem Blick. Dass er Holz als seine Leidenschaft entdeckt hat und damit heute so erfolgreich ist, war aber alles andere als selbstverständlich. Jonas sagt von sich selbst, dass er in seinem Leben enorm viele Fehler gemacht und Gott und die Welt belogen habe. In unserem Gespräch hat er erzählt, warum er weinend vor seiner Schule stand und lange viele Geheimnisse hatte. Ich habe einiges über ihn erfahren, das wir bei der Recherche vorher noch nicht herausgefunden hatten. Zum Beispiel, welcher Religion er angehört und wie die seinen Blick aufs Leben prägt. Es ging um eine unerwartete Freundschaft, ein Wassertrauma und seine scharfe Kritik an der eigenen Branche. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Jonas Winkler, direkt aus seiner Werkstatt in einer Kleinstadt in Niedersachsen. Ja, guck mal, und jetzt sitzen wir hier in deiner Werkstatt. Viele Leute kennen die von YouTube. Du sitzt eigentlich genau vor mir, Wie das YouTube-Bild, mit dem ich mich die letzten Tage und Wochen auch auseinandergesetzt habe. Und natürlich war ich besonders neugierig drauf, wie das auf der anderen Seite ausschaut.
Du meinst das, was ich sehe?
Ja, genau, oder das, was niemand auf YouTube sonst sieht.
Ja, das sieht fürchterlich aus. Also wir haben natürlich extra Ecken, die wir nicht so oft filmen. Also einmal, weil sie, was man natürlich vergisst, ist einmal Stauraum. Ne? Irgendwo muss alles auch liegen. Und wir haben auch Ecken, die sind einfach kaputt, wie diese eine schöne Ecke hier hinter mir.
Ja, die werde ich jetzt immer mitdenken. Also man muss sagen, hinter dir ist eine Ecke, da ist so...
Da ist unser Raum vom Haus abgebrochen.
und dann habt ihr irgendwie Bauschaum reingedrückt und dann sieht man auch
noch. Ich nehme es auf meine Kappe. Ja. Ich habe das gemacht. Und mir ist aber auch in dem Moment aufgefallen, das wird es nicht lösen, deswegen habe ich noch nie abgeschnitten.
Okay. Ja, aber es hält noch.
Gehört natürlich dazu, ne? Also, weil wir ja sozusagen, der Zuschauer kommt ja immer zu uns als Besucher. Mhm. Und so wie bei Oma und Opa auch, muss man natürlich, oder ist es mir wichtig zu sagen, es ist aufgeräumt, man fühlt sich wohl. Und kommt in ein bekanntes Bild, dass man sich aufgehoben fühlt. Nicht, dass man auf einmal denkt, wow, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist manchmal ein schöner Effekt, wenn man mal so einen anderen Winkel hat. Aber fürs Reinkommen ist immer schön, wenn man weiß, wo man ist.
Mhm. Hier neben dir fackelt ein Ofen, der macht es hier schön warm. Und dann gibt es einen ganzen großen weiteren Raum, wo du wahrscheinlich ein bisschen mehr manövrieren kannst. Und groß.
Genau, also wir haben... Das hat sich so ergeben. Ne? Also wir haben ja eine Werkstatt, in der wir ganz normal arbeiten müssen, aber wir haben auch eine Werkstatt, in der wir filmen können müssen. Und deswegen ist eigentlich alles so aufgebaut, dass wir um die Sachen rumlaufen können, damit ich einmal arbeiten kann, aber gleichzeitig eine Kamera auch irgendwo stehen kann. Ja, und deswegen haben wir diesen kleinen Raum, in dem sozusagen jedes YouTube-Video startet. Ja, der platztechnisch nicht ganz so gut genutzt ist, aber...
Und was bedeutet dir diese Werkstatt?
Oh, das ist, die Frage habe ich mir noch nicht gestellt. Ehrlich. Für mich ist das ganz normal, weil ich bin immer hier. Was natürlich, glaube ich, keiner sieht, ist, ich habe hier denselben Boden wie in meinem Wohnzimmer, weil ich wirklich einfach immer hier bin. Es bedeutet,
Parkett ist das, ne?
Das ist Eiche massiv, schön dicke Diele. das bedeutet mir natürlich schon was, ne? Also es ist für mich zu Hause und deswegen versuche ich es natürlich auch in einem gewissen Rahmen schön für mich zu machen, einfach weil ich so oft hier bin. Und du hast gerade den Ofen angesprochen, ich habe jetzt auch eine Klimaanlage, endlich, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren, weil dieses Frieren halt auch nicht geht. Keiner friert gerne in seinem Wohnzimmer und ja, jetzt es wird immer mehr so, ja, mein Wohnzimmer.
Und ich habe gedacht, auf dem Weg hin habe ich gedacht, oh, wie wird es da wohl riechen? Was für ein Holzgeruch nehme ich da wahr? Aber das ist gar nicht so doll. So ein ganz leichtes bisschen Holz, finde ich.
Weißt
und ein
du, woran so das liegt?
Leim. Erzähl.
Dass, wenn Leute Holzgeruch denken, denken sie immer an Weichholz, an diesen der Fichte. Vor dir liegt tatsächlich ein, das ist wahrscheinlich das, was
Lass
du
mal,
riechst.
Warte, ich, warte. Ja, wobei das jetzt auch nicht so intensiv ist.
Nee, das ist dieses leicht harzige und das ist natürlich ein Holzgeruch, aber nicht der Holzgeruch. Weil es gibt ganz viele Holzarten, gerade wenn man die bearbeitet und hobelt, dann riechen die ganz intensiv und manche stinken auch total. Es riecht total unangenehm, so als wäre hier irgendwie gerade ein Pferd durch die Halle gelaufen. Und das finde ich ganz witzig, weil das ist ganz oft so dieses, ah, aber die riecht so schön nach Holz. Und dann so, welches Holz eigentlich?
Was ist denn das bestriechende Holz?
Ich habe da hinten, das sieht jetzt natürlich keiner, das ist...
Dieses Dunkle?
Ich habe den Namen vergessen. Ich bin so jemand, ich gehe gerne in Holzhandel und gucke mir alles an, was mir gefällt und dann kaufe ich es einfach und stelle dann fest, da war das zum Beispiel so, das ist etwas, was eigentlich für Gitarrenfurniere aufgeschnitten wird. Und jeder, der Gitarrenbau kennt, weiß, eine Gitarre ist aber teuer.
Ja.
Und ich habe unglaublich viel Geld für dieses Ding bezahlt.
Und das ist, was sind das, 1,5-2 Meter mal...
Nein, ich versuche mal, was abzubrechen.
Ach so, dahinter, ich dachte ein anderes. Okay, das
Dieses
ist groß.
Hier.
Nee, da das ist sollst du nicht abbrechen, doch. Weil das so teuer war.
Riech mal an der Rinde.
Warte. Oh.
Das riecht wie Seife, ne?
Ja.
Riecht
Oder
ganz
fast so ein bisschen, ich hatte kurz an Wein gedacht. Also ich habe jetzt hier nur so einen ganz kleinen Bröckel von der Rinde und es ist ein deutlich größeres Stück. Ich habe das verwechselt.
Das ist ein großes Ding. Und es riecht, also ich finde, das riecht ganz verrückt. Ob ich das gut finde,
weißt du noch nicht.
Das Ding ist ja auch, man muss sich immer klar machen, in den Videos kommt das gar nicht so rüber. Ne? Also wahrscheinlich dauert das Video vielleicht mal eine halbe Stunde. Aber wenn wir einen großen Tisch bauen, dann stehe ich ja mehrere Stunden hier in der Werkstatt. Also ich habe diesen Geruch nicht eine halbe Stunde und auch nicht eine, sondern vielleicht 3 oder 4. Und ganz oft ist es ja so, dass der beste Geruch irgendwann so ein bisschen einem zur Nase raushängt. Und das ist hier auch so, weil wir natürlich dann auch die Absaugung leeren müssen, aber die ganzen Späne und also ich wüsste gar nicht. Also diesen Geruch, den wir eben haben, natürlich können wir das leider in Audioform
ja, wir
nicht
beschreiben.
Weitergeben.
Ja,
es riecht. Ich finde, es riecht wie so eine, ja, wie so eine Seife bei Oma.
Und es ist, also ich beschreibe mal kurz, es ist so ein recht, für mich recht dunkles Holz und die Maße, also es ist so ein dickes Brett. Sagt man überhaupt noch Brett, so dick wie das ist?
Ja, du kannst Brett sagen, ja.
Ich darf das sagen.
Du kannst das sagen, ja.
Und ich habe mich, ich habe im Vorfeld auch versucht, rauszufinden, wer so deine Vorbilder sind und bin auf George Nakashima gestoßen.
Ja, ja.
Und der sagt ja, dass jedes Stück Holz eine ideale Verwendung hat, die er versucht rauszufinden.
Ja, da hast du aber toll recherchiert.
Wirst du das auch mit diesem Brett, mit diesem Gitarrenbrett
Wirklich?
Machen? Oder
also,
weißt du schon, was du damit
machen
willst?
Nein, ich weiß es nicht. Man muss natürlich dazu sagen, diese Philosophie ist eine Philosophie. Es lässt sich nicht auf alles übertragen, weil ich muss auch manchmal einfach arbeiten. Da kann ich dann Schluss mit philosophieren.
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel vor Jahren ein Gaming-Schreibtisch für mich selber aus einer Olivenbohle gebaut. Die hatte ich, glaube ich, 3 oder 4 Jahre im Lager liegen. Genauso, ich habe die gekauft, keine Ahnung, was willst du damit eigentlich? Und irgendwann kam mir die Idee, das ist ein Tisch. Und das kann man, wie gesagt, nicht immer machen. Aber wenn man das zulässt und einfach sagt, das ist auch so ein gebogenes Ding gewesen, wo man erst denkt, was soll ich damit? Das ist ja überhaupt krumm und schief. Aber wenn man das zulässt, kann man schon ganz toll herausfinden, was eigentlich drin steckt. Also die Idee dahinter ist ja so ein bisschen herunterzutreten von seinem hohen Ross im Sinne von, ich mache aus dir, was ich will. Sondern eher zuzulassen und zu sagen, hey, wir machen das zusammen. Du bist das Material und ich versuche so ein bisschen zu schauen, was steckt da drin. Diesen Ansatz finde ich einfach toll.
Was für ein Holz ist das? Du hast so Tunnel in den Ohren, die sind auch aus Holz. Das ist für mich sehr ungewöhnlich zu sehen. Hast du da auch ganz bestimmt drauf geachtet, was für ein Holz das wird?
Ich könnte dir jetzt, das ist ein bisschen peinlich, ich könnte dir jetzt aus dem Bauch nicht sagen, ob die hell oder dunkel sind. Ich weiß nicht, welche ich drin habe.
Ach so, du tauschst sie immer.
Ja, so ich habe mehrere verschiedene.
Mittel, würde ich sagen.
Ich muss mal einmal selber gucken mit der Kamera. Die sind hell.
Handy guckt er jetzt gerade.
Ja, das ist... Das ist ein helles Holz.
Okay, also das ist so Tagesform, was du da reinsteckst.
Also ich habe verschiedene. Tatsächlich sind die von einer Firma, die es leider mittlerweile nicht mehr gibt, ein ganz lieber Typ, den Jahre, seitdem der gegründet hat, war ich eigentlich immer Kunde bei dem. Und er hat mir zweimal zum Ende hin eine Sonderanfertigung gemacht aus Material, was er sonst nicht hatte. Da gehören die auch dazu. Das habe ich mir tatsächlich nicht ausgesucht. Und ich habe auch hier, das zieht sich so durch. Ich habe die bestimmt 2 Jahre nicht getragen, weil ich der Meinung war, dass das total behämmert aussieht, weil die Farbe sehr nah an meine Gesichtsfarbe kommt. Und dann habe ich sie irgendwann reingemacht und habe gedacht, ja doch, das sieht ja eigentlich schön aus. Und ja, deswegen
man kann ja auch seinen Geschmack verändern, ne? Oder die Einstellung dazu.
Ja, ich bin aber auch einfach so ein Typ. Ich brauche für ganz viele Sachen ganz viel Zeit. Also das kommt vielleicht manchmal nicht so rüber, aber das ist bei mir bei Werkzeug so, bei Schuhen. Ich muss es manchmal einfach eine Weile angucken, bis ich bereit bin. Und das spiegelt natürlich so ein bisschen diesen Gedanken vom Holz auch wieder. Ne? Nicht einfach gleich Attacke los, sondern erstmal abwarten.
Woher kommt bei dir diese ganz besondere Beziehung zu genau diesem Material, diesem Stoff Holz? Oder wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe mir vorgestellt, wenn du pitchen müsstest gegen andere, die irgendwie für Beton oder Kunststoff einstehen, was wäre dein Pitch für Holz?
Also ich glaube, das größte Argument ist, ich kenne fast niemanden, der Holz doof findet. Mhm. Und ich glaube, das liegt daran, der Mensch und Holz, wir haben ja eine Jahrtausende alte Verbindung. Der erste Mensch hat sich aus Holz ein Werkzeug gebaut. Wir haben damit unsere ersten Tiere erlegt, wir haben die ersten Häuser gebaut. Und ich glaube, dass diese Verbindung, die spürt jeder Mensch immer noch, wenn er Holz anfasst. Und der Unterschied ist natürlich, unsere selbst hergestellten Materialien sind irgendwie alle kalt und sehr monoton. Holz ist immer warm und immer anders, so wie wir Menschen auch. Ich glaube, wir erkennen uns darin wieder. Und das Schöne ist auch, dass die Möbel aus Holz genauso wie wir altern. Und auch damit können wir uns gut identifizieren, weil wir einfach sehen, hey, ne, guckt man heute in den Spiegel, Mensch, ich sehe auch nicht mehr so frisch aus, merkt, ha, mein Stuhl aber auch. wir sind zusammengealtert. Ich glaube, dass das eine allgemeine Verbindung ist. Und für mich, ich habe das erst später rausgefunden, meine Großeltern hatten unglaublich tolle, ganz, ganz teure Designermöbel aus Dänemark. Und da habe ich halt einfach ewig drauf gesessen. Und irgendwie hat sich das eingebrannt.
Ah ja, also so eine Kindheitsprägung.
Komplette, ich habe die Möbel alle auch zu Hause bei mir. Ich habe die alle mitgenommen, als meine Großeltern verstorben sind. Die sollten eigentlich auf den Müll. Und ich gucke die immer noch super gerne an. Für mich ist das so ein ganz warmes, wie Oma und Opa, habe ich ja vorhin auch gesagt, meine schön. Werkstatt auch. Ne? Es ist so ein Gefühl von, ja, ich bin zu Hause.
Und es ist auch schön, dass das was ist, das dann du wahrscheinlich auch noch an deine Kinder weitergeben kannst. Also, dass diese Möbelgeneration.
Ich glaube, man muss manchmal
überleben.
Eine Generation überspringen, weil die Kinder meiner Großeltern wollten es auch wegschmeißen. Das ist ja ganz oft so, das, was die Eltern haben, ist erstmal cool, aber dann irgendwie auch so ein bisschen, naja, ich möchte eigentlich lieber was ganz anderes. Vielleicht ist es so, aktuell möchte meine Tochter auch sehr gerne Tischlerin werden.
Cool.
Ob das später noch so ist, weiß ich natürlich nicht.
Ich habe auch im Vorfeld, ist mir aufgefallen, dass in manchen anderen Sprachen, zum Beispiel im Englischen, das Wort für Holz ja das gleiche ist wie das für Wald, also Wood. Und habe mich gefragt, ob Menschen dadurch auch anders drauf gucken. Weil ich finde, im deutschen Sprachgebrauch und in meinem Denken ist es halt immer das Material. Und ich glaube, in einer anderen Sprache denkt man vielleicht, aber vielleicht bin ich da jetzt auch küchenphilosophisch, denkt man viel mehr mit, dass es mal gelebt hat, weil es ja auch der Wald ist. Also ein bisschen
ja,
das, was du gerade beschrieben
hast. Ich glaube, dass das auch für uns ganz schwer nachzuvollziehen ist, weil man diesen Prozess ja nicht mitbekommt. Man kennt den Baum, aber man bekommt eigentlich nie mit, wie wird aus diesem Baum ein Tisch.
Bisschen wie bei Fleischkonsum.
Ja, genau. Ja. Es ist halt ganz anonym und auch ganz weit weg. Und das sehen wir auch bei Social Media. Du kannst im Prinzip die einfachsten Holzsachen machen und merkst, für ganz viele Menschen ist das so neu, dass es einfach total begeistert. Ne? Und wenn man damit arbeitet, denkt man sich, ja, das war jetzt nicht so besonders. Ne? Das war eigentlich sehr einfach. Aber das ist diese Anonymisierung von Berufen. Und das ist ja das, was ich auch so doof finde, dass dadurch auch für junge Leute das so schwierig ist, ihre Leidenschaft zu finden. Ne? Weil sie das alles in der Schule überhaupt gar nicht kennenlernen. Auch gar nicht, also zumindest war es bei mir so, dass man gar nicht so einen richtigen Überblick bekommt, was gibt es eigentlich alles für Möglichkeiten. Und gerade im Handwerk ist es ja manchmal so, dass man da erst landet, wenn man scheitert, was ja total bescheuert ist. Weil die Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, sind unendlich groß. Die Möglichkeiten, kreativ zu arbeiten, sind im Prinzip auch grenzenlos. Und das Material ist halt einfach, ja, wir haben eine Verbindung dazu.
Weißt du noch, welches das erste Handwerker-Video oder Tutorial war, das du gesucht hast im Internet?
Oh.
Was du da gerade lernen oder wissen wolltest?
Ich glaube, ich sag's mal so, wie es war. Also ich bin mir ziemlich, ich hatte früher einen besten Freund, der war 2,15 Meter groß. Und der brauchte ein Bett. Und ich glaube, wir haben irgendwann ein bisschen zu tief in die Bierflasche geguckt und geguckt, wie wir ein Bett bauen können.
Ja.
Das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Und ich glaube, dass das auch ganz gut geworden ist. Also es ist fürchterlich geworden. Wir haben natürlich wirklich nichts handwerklich richtig gemacht. Aber das Bett an sich ist gut geworden.
Also das heißt, du hast damals nach Videos gesucht zum Thema Bettenbau und die haben euch dabei geholfen?
Ja, das hat mein ganz, also ich habe ja im Prinzip gar nichts gelernt. Ich habe die Schule völlig vermasselt, habe da nichts gemacht. Und als ich dann mein Leben wieder aufbauen wollte, konnte ich ja im Prinzip nichts. Das heißt, alles, was ich lernen wollte, gerade im Thema Handwerk, musste ich mir irgendwo herholen, weil ich natürlich auch ganz spezielle Sachen lernen wollte. Holz biegen, einen Stuhl bauen. Und ohne YouTube-Videos bin ich mir ziemlich sicher, wäre ich nicht so weit gekommen.
Krass,
weil diese Art, sich etwas anzugucken und auch die Möglichkeit zu haben, ich gucke mir im Prinzip denselben Prozess bei 8 Leuten unterschiedlich an und dann zu sehen, ah, das funktioniert für mich, das hat einen Riesenunterschied gemacht.
Ich finde auch spannend, glaubst du, dass die, du hast ja jetzt inzwischen weit über 500.000 Abonnenten, Abonnentinnen allein auf YouTube, sind die allermeisten von denen auch Leute, die das umsetzen, was du ihnen zeigst, oder sind es Leute, die einfach gern zugucken?
Also ich sag mal so, ich habe gerade letztens wieder eine Nachricht bekommen, dass jemand meine Videos jeden Abend anmacht, um einschlafen zu gehen.
Ja.
Also einfach so ASMR-mäßig, ich höre ihm zu und penne. Aber ich gehe mal schon, dadurch, dass wir ja sehr nischig sind, gehe ich schon davon aus, dass ein sehr großer Anteil natürlich Interesse an den Lösungsmöglichkeiten hat, die wir bieten. Weil sonst wäre es natürlich an vielen Ecken und Enden schon sehr spitz vom Inhalt.
Ja, stimmt. Ihr habt auch eine sehr starke so eine Tutorial-Orientierung.
Ja,
ne?
es geht, also wir haben natürlich Videos, wo es einfach um meine Begeisterung geht. Gerade wenn ich mir alte Maschinen angucke, ich denke, das kann sich im Prinzip jeder angucken, weil es ist meistens menschliche Frustration und Freude sehr nah beieinander.
Oh nein! Was ist hier heute los? Schöne Holzverbindungen sind der Kracher. Wenn man es von Hand machen möchte, dann braucht man relativ viel Übung. Ich glaube, es ist dieser Moment im Leben, wo man einfach sagen muss, es gibt jetzt keinen Plan B. Ich nehme mir jetzt die Tube Leim, gebe hier den Leim an und dann geht es oder es geht durch die Tür in den Mülleimer. Eins von beidem wird jetzt wohl gleich passieren. Oh Gott, es passt. Aber ich habe keinen Leim an der Ecke. Ich habe hier keinen Leim dran gemacht. Ich bin so ein Vollidiot. Begeistere mich manchmal immer wieder selber. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Aber gerade bei allen anderen Videos ist es ja immer so, dass wir uns überlegen, was ist das Problem, wie können wir das lösen? Das heißt, daraus ergibt sich so eine Videoidee, die nicht ganz so viel Sinn macht, wenn man sagt, ich möchte jetzt wissen, weiß ich nicht, wie der Jonas drauf ist, weil das kommt in dem Video nicht vor.
Dafür bist du ja auch heute hier.
Dafür bin ich hier und ich bin eigentlich meistens ziemlich gut drauf.
Ich habe immer auch in diesem Podcast oder in letzter Zeit fast immer Entweder-Oder-Fragen dabei.
Oh oh.
Da geht's drum, du musst dich entscheiden. Du hast einen Joker, aber ich verrate dir vorher nicht, wie viele es
sind.
Auf einer einsamen Insel, oder bei dir passt fast besser, in einem einsamen Wald, lieber mit Ranga Yogeshwar oder Ralf Kaspers?
Ranga.
Magst du kurz erklären, warum?
Ranga ist einer, wenn nicht mein bester Freund. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Menschen kennengelernt, mit dem ich so auf einer Wellenlänge bin wie mit ihm. Und deswegen, also ich würde immer ans Telefon gehen, wenn er anruft, wenn es irgendwie geht. Und egal, wie lange wir telefonieren, wir haben gerade letztens, abends nochmal fast 2 Stunden telefoniert, weil wir uns einfach in irgendeiner dusseligen Idee von mir verloren haben. Und also auf jeden Fall würde ich den mitnehmen. Vor allen Dingen, der nächste Vorteil ist, er ist nicht nur mein bester Freund, würde ich sagen, sondern er kann auch extrem viel.
Mhm.
Und das ist natürlich sehr hilfreich. Also das nutze ich auch gerne, weil er all das, was ich in der Schule nicht verstanden habe, A, weiß er das und B, kann er das ganz toll erklären und ich kann ihm toll zuhören. Und das ist für mich ja einfach klasse.
Schön. Das heißt, in einem einsamen Wald würdet ihr nicht in Stille meditieren, sondern ihr würdet wahrscheinlich die ganze Zeit quatschen, wenn ich mir das so vorstelle.
Wir würden bestimmt auch die Stille zusammen genießen.
Mhm.
Das ist ja manchmal auch total toll, einfach den Moment zusammen zu genießen. Aber wir würden wahrscheinlich, so wie es sonst auch ist, uns den Mund trocken reden.
Worauf könntest du eher verzichten, deinen Kühlschrank oder dein Bett?
Mein Kühlschrank.
Sind wir auch wieder beim Bett, ne? Fällt mir jetzt auf. Wo würdest du eher mitmachen? Seven vs. Wild oder Let's Dance?
Auf jeden Fall Seven vs. Wild, weil, also, ich habe nicht mal auf meiner eigenen Hochzeit ernsthaft getanzt.
Oh.
Insofern, ich glaube, da wäre für mich die Hemmschwelle zu groß.
Also wirklich, traust du dich nicht tanzen?
Ich bin allgemein ein absolut schüchterner Mensch. Also es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht mache. Das liegt bestimmt auch an der Erziehung oder so, wie ich aufgewachsen bin. Für mich hat das auch ganz lange gedauert, mir einzugestehen, was ich möchte. Also ganz oft habe ich auch nicht das ausgesprochen, was mir wichtig ist. Und das kann ich natürlich jetzt ganz toll ausleben. Ne? Also für mich ist es ein ganz großer Traum, eine Tischkreissäge aus Japan zu kaufen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist wirklich einfach nur, weil ich das möchte. Mhm. Aber mir selber das laut auszusprechen, das hat ganz lange gedauert. Und das überträgt sich natürlich auch auf ganz viele Sachen. Ne? Also auch wenn man mich auf der Straße sieht, natürlich lerne ich auch dazu und bin es auch gewohnt, dass Leute mich erkennen. Aber man ist eventuell überrascht, dass ich ja erstmal ein relativ schüchterner Typ bin.
Und wie hast du das gelernt? Also sozusagen, was du willst und was du nicht willst?
Das weiß ich ehrlich gesagt. Vielleicht einfach, weil ich gemerkt habe, dass man, wenn man das nicht macht, einfach nicht wirklich glücklich sein kann. Mhm. Weil man sich ja immer etwas abspricht. Ne? Und ich glaube, man muss einfach bei manchen Sachen sich eingestehen, egal ob alle anderen das blöd finden. Wenn ich das gut finde, reicht das schon aus.
Ja, vielleicht hat man manchmal Angst davor, dass genau in so einem Moment man irgendwie bestraft wird. Ne?
Ja, oder für mich kommen natürlich da auch viele Sachen dazu. Ich habe in meinem Leben ganz, ganz viel falsch gemacht. Ich hab unendlich viele Tage Schule geschwänzt und habe da natürlich auch Gott und die Welt belügen müssen, damit dieses Konstrukt aufrecht bleibt. Mhm. Und das führt natürlich so ein bisschen zu so einer Trennung, ne? Dass man sich von sich selbst entfernt, weil man irgendwie versucht, dem eigenen Leben zu entkommen, was ja überhaupt gar nicht funktioniert, weil man ja selber immer der Mittelpunkt davon ist. Und ich glaube, ich merke das jetzt bei meinen Kindern, dass gerade diese Zeit, in der ich auch, ich würde das auch so nennen, also wirklich eine schwere Depression eigentlich hatte, diesen Bezug zu mir selber und meinen Bedürfnissen verloren habe. Ne? Einfach für mich war es wichtiger, einen Ausweg zu finden, als auf mich selber zu gucken. Und das ist natürlich gefährlich, weil man sich so ein bisschen selber aus dem Auge verliert.
Dann lege ich doch kurz die Entweder-Oder-Fragen beiseite, weil das finde ich schon interessant, dass du sagst, boah, die Schule, das war
fürchterlich.
Eine fürchterliche.
Grauenhaft.
Wie kam es? Lag das am System Schule oder war das, wie du aufgewachsen bist?
Das ist eine Mischung aus beidem. Also das System Schule ist natürlich ein System, was auf eine Masse zielt. Ich bin relativ gut darin, Sachen schnell zu verstehen, aber extrem schlecht darin, Sachen zu lernen. Also wenn ich etwas nicht interessant finde, kann ich es nicht lernen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, ob das ADHS ist oder...
Lola Weifert hat das bei mir im Podcast mal so definiert. Die hat gesagt, ich habe ADHS, ich kann nur das, wofür ich mich wirklich interessiere,
darauf konzentrieren. Also mir ist es, ich bin jetzt 33, ich habe wirklich auch, glaube ich, relativ viel erreicht, aber ich kann Sachen, die mich nicht interessieren, nicht lernen. Es geht nicht. Mhm. Bekomme es nicht in meinen Kopf rein. Und ich habe nie geschafft, dieses auf der einen Seite Sachen super schnell verstehen, auf der anderen Seite im Prinzip, ich bin am Dreisatz gescheitert, den habe ich mit 30 verstanden. Das war so, boah, das ist ja voll geil. Und rückblickend denkt man sich, oh Backe, da hättest du dir aber viel Ärger sparen können. Mhm. Dieser Widerspruch in sich war in der Schulzeit für mich sehr schwierig, ne? Weil die Lehrer auf der einen Seite gesagt haben, Mensch, du bist ja genial. Und auf der anderen Seite, Mann, du bist aber ein Esel, ne? Und das war für mich, glaube ich, ganz schwer, das zu verstehen. Was bedeutet das? Warum ist das so? Und warum ist das so? Das liegt natürlich an mir. Das habe ich erst verstanden, als ich studiert habe. Da war ich viel, viel älter, habe ich verstanden, Schule ist ein Spiel. Du musst mit den richtigen Leuten ein bisschen hier, schü, haha, und mitmachen. Das reicht schon. Es geht ja gar nicht nur um die Noten, sondern es geht auch darum, wie präsentiert man sich. Und klar, wenn man dauernd schwänzt, präsentiert man sich nicht so toll. Und wenn man dann noch eine gute Note schreibt, wirkt es für den einen oder anderen Lehrer natürlich einfach ja, abgehoben oder arrogant oder wie auch immer. Ne? Und diese Fehler sind mir jetzt bewusst, aber als Jugendlicher hatte ich den Weitblick dafür nicht.
Mhm. Das heißt, als Jugendlicher hast du das verdammt und wolltest
dich komplett
entfliehen.
Ich war einfach mega traurig. Also ich weiß, dass ich mit, mit 17 war ich noch in der Schule, mit 18 um den Dreh so. Ich weiß, dass ich vor der Schule gestanden habe und geheult habe, weil ich einfach gedacht habe, Alter, was soll ich machen? Ne? Ja.
Also in dir hat sich alles gewehrt.
Wenn ich da jetzt reingehe, dann ist das so eine Mischung aus, ich langweile mich, es gibt andere Fächer, wo ich einfach gar nichts verstehe. Das war unlösbar, das Problem, ne? Weil man sich selber auch nicht eingesteht oder versteht, was ist eigentlich das Problem. Mhm. Und du hast dann Lehrer, die kämpfen für dich, aber halt auch nicht so richtig. Und du hast andere Lehrer, natürlich, die lassen dich wie eine heiße Kartoffel sofort fallen. Ne? Also meine Deutschlehrerin hat, ich glaube, in der 12. Klasse aufgehört, für mich die Materialien mitzukaufen, was ich ihr nicht verübeln kann. Ich war ja auch fast nie da. Andersrum war ich in Deutsch immer sehr, sehr gut. Ne? Also, ja, aber ich glaube, dass das System an sich einfach nicht wirklich für besondere Wege ausgelegt ist. Das ist im Prinzip wie bei allen Systemen in Deutschland. Ne? Also es ist wie beim Finanzamt. Solange alles läuft, läuft es. Und wenn du eine ganz spezielle Frage hast, merkst du erstmal so, ups, da müssen wir jetzt erstmal gucken, was im Protokoll steht. Und das ist in der Ausbildung so, das ist im Meister so, das ist im Prinzip überall so.
Wenn ich richtig gerechnet habe, ist dein ältestes Kind noch nicht in der Schule, aber vielleicht so bald?
Es ist tatsächlich schon in der Schule, aber sollte es eigentlich noch nicht sein.
Und Ah, auch interessant. Ja. Das heißt, es ist ein schlaues Kind.
Es ist,
oder ein frühes.
Es ist ein schlaues Kind und das ist natürlich für mich noch unaushaltbarer als mein eigenes Leben.
Genau, ja. Also das ist meine Frage. Mit was für einem Gefühl entlässt man dann seine Kinder in dieses System, das dir selber so wehgetan hat?
Schwierig. Also ich merke, dass das Schwierigste für mich ist krank sein. Also auch heute noch fällt es mir extrem schwer, mich krank zu melden, weil ich selber nicht mehr unterscheiden kann, ob das jetzt echt ist oder ob ich mir das selber einrede, dass ich einfach nur keinen Bock habe.
Krass, ja.
Und das merke ich jetzt bei meinen Kindern oder bei meiner Tochter vor allen Dingen, wenn die in die Schule geht und jetzt krank, einen Tag krank ist, ist kann ich nie aushalten, weil ich so Angst habe, dass alles dadurch kaputt geht, weil ich das selber so kaputt gemacht habe. Das ist schon problematisch. Ansonsten versuche ich natürlich, was einem wahrscheinlich als Elternteil nicht gelingt, all das zu drehen und zu wenden, wie es bei mir eben nicht war. Und ob das klappt oder nicht, werde ich dann wissen, wenn sie so 20 ist und mir die Rechnung gibt. Dann weiß ich Bescheid.
Na, manchmal kommt die Rechnung ja auch noch später, weil du
oder
sagst ja gerade selber auch so, dass du auch viele Sachen erst später realisiert hast.
Ja, also ich habe das nie auf meine Eltern bezogen. Also ich habe, kann man natürlich machen. Ne? Also da gibt es bestimmt Sachen, wo man zurückguckt und sagt, ey, ihr habt mich irgendwie vergessen oder so. Ihr hättet gucken müssen, dass ich zur Schule gehe. Ne? Es kann nicht sein, dass euch das zwei Jahre lang nie aufgefallen ist. Aber ich bin halt so ein Typ, ich denke mir, ja, was bringt das? Also es ist ja mein Leben.
Ja.
Ne? Das macht natürlich dann umgekehrt keinen Sinn, wenn ich für meine Tochter versuche, das zu retten. Aber für mich selber denke ich immer, ja, ich muss das schon selber machen, bringt sonst nichts.
Ist deine Tochter denn gerade ein glückliches Schulkind?
Ja, also allgemein schon, ja.
Schön. Gut, ja, ihr arbeitet.
Ja, es ist halt jetzt ganz neu. Sie ist jetzt zum Halbjahr eingeschult worden.
Ah, verstehe.
Und das ist natürlich aufregend. Und natürlich ist das auch nicht einfach, wenn man das jüngste und das kleinste Kind ist. Aber ich glaube, dass der Unterschied zwischen Kindergarten und Schule, dieses jetzt ein bisschen gefördert werden, das merkt man, dass das toll ist.
Ja, und du hast auch mal gesagt, es ist mir so aufgefallen, dass du heute gerne arbeitest, weil du so viel Zeit verschwendet hast.
Ja, stimmt.
Das stelle ich mir ganz schön stressig vor, wenn man
überhaupt
die ganze Zeit
nicht
denkt, ich muss das noch wettmachen.
Nee, ich hab nicht das Gefühl, dass ich das wegmachen muss. Ich habe einfach keinen Bock rumzusitzen, weil ich hatte so viel Zeit, feiern zu gehen. Da hatte ich wirklich viel Zeit für. Das habe ich nämlich auch während der Schule noch gemacht. Also da habe ich doppelt und dreifach viel Zeit für gehabt. Aber auch danach hatte ich natürlich viel Zeit, das, was sich alle wünschen, rumsitzen, Videospiele spielen, einfach verranzen so. Das gibt mir gar nichts mehr. Also ich mag das als Ausgleich. Videospiele spielen ist immer noch super. Aber es ist wirklich so, wenn ich jetzt ein Wochenende 2-3 Tage nichts mache, nicht arbeite, dann wäre ich ganz grumpelig, weil ich einfach, ja, ich habe Freude an dem, was ich mache. Und es ist nicht so, dass ich sage, Mensch, jetzt hätte ich gern frei, sondern ich habe so viele Ideen, so viele Projekte, dass ich mir eigentlich denke, ja, ich würde jetzt ganz gern weitermachen.
Und wie hast du die Wende hinbekommen? Also aus diesem Verlorensein und super traurig sein und das System hassen zu heute der glückliche Typ, der seine Leidenschaft gefunden hat?
Also ein großer Teil ist auf jeden Fall meine Frau. Die hat mich auf der einen Seite irgendwo angespornt, weil sie halt schon sehr viel im Leben erreicht hatte, als wir uns kennengelernt hatten und ich so auf dem Papier einfach gar nichts.
Auch einschüchternd ein bisschen?
Das voll, ja. Also ne, natürlich denkt man sich gerade beim Kennenlernen so, Mensch, ja, das ist aber wenig zu bieten. Es geht natürlich gar nicht um sowas. Der Quatsch, es geht ja um den Menschen. Ne? Aber man denkt es, oder ich habe es schon gedacht, krass, hast du natürlich jetzt wenig zu bieten. Aber sie hat mir Sachen gesagt, probier das mal aus, probier doch mal, mach doch mal. Ich bin jemand, keinen der großen Schritte in meinem Leben habe ich gewählt. Ich habe nur Ja gesagt. Ich habe aber nichts davon selber ausgewählt. Also ich würde mich immer als das aller, wenn man sich so das, den großen Ozean vorstellt, dann bin ich das aller kleinste Schiff, was es gibt. Und ich habe ein ganz, ganz, ganz kleines Segel und ich weiß nicht, wo ich hinfahre. Das finde ich super. Also ich habe gelernt, das zu lieben, nicht zu wissen, was passiert. Da muss man natürlich lernen, Leute um sich rum zu haben, die manchmal guten Input haben. Und so ist alles gekommen. Ne? Also so habe ich ohne Abi studiert, so habe ich ohne Gesellen den Meister gemacht. Ja. So habe ich im Prinzip alles gemacht, was jetzt gekommen ist, ohne das selber mit Druck zu wollen. Einfach mal ausprobieren, gucken, wie ist es und dann merken, es passt. Und dann ist auch die Energie da, richtig da Feuer zu geben.
Und das, was du gerade auch sagst, ohne Gesellen den Meister machen, ist ja auch ein Meisterstück. Würdest du das anderen empfehlen?
Nein. Also ich würde das nicht aus mehreren Gründen nicht empfehlen. Das eine ist, habe ich schon oft genug gesagt, ich finde die Ausbildung zum Meister an sich fragwürdig, was die Inhalte angeht, was die Widersprüche im Inhalt angeht, das finde ich ganz, also ganz, ganz schwierig, aber das ist auch kein Geheimnis. Ich würde das natürlich deswegen nicht empfehlen, weil man im Tischlerhandwerk immer versucht, so die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Ich bin Möbeltischler, aber ich baue auch Fenster ein, ich baue Türen, ich mache dies, ich mache das. Das ist natürlich in der Realität überhaupt nicht so. Und wenn du dann dazu kommst und im Prinzip nichts davon wirklich gelernt hast, dann musst du alles von Anfang an nochmal lernen. Und gerade beim Möbelbau war das für mich einfach, weil das ist wirklich mein Spezialgebiet, da war ich auch einigen voraus. Aber Fenster einbauen habe ich noch nie gemacht, habe ich mich noch nie mit beschäftigt.
Gehört aber dazu.
Gehört aber voll dazu. Ja. Und dann musst du dir das alles reinpauken. Und es ist auch eine der meistgestellten Fragen, die ich bekomme. Wie geht das? Wie kann ich das machen? Und ich sage immer, informier dich, aber sei dir klar, es ist kein Spaziergang. Es ist wirklich richtig viel Input, den du brauchst. Und dazu kommt dann halt noch, dass je nachdem, wo man es macht, die Ausbildung halt auch einfach nervig ist. Ne? Mhm. Und teuer.
Mhm. Ja, genau. Der Meister ist ja eigentlich ein buchstäblich ein wertvoller Ausbildungsweg, ja. Also ein teurer, aber ja. Auch ja ein sehr angesehener eigentlich, oder?
Ich glaube noch. Also, weil man, das ist so wie deutsche Industrie. Made in Germany, wow, das ist ein Riesenwort. Wenn man mal in andere Länder guckt und die Leute fragt, merkt man, dass sich das verändert. Das ist nicht mehr ganz so groß, wie wir das denken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das beim Meister auch so ist. Das, natürlich ist das auf der einen Seite toll, es schützt das Handwerk, aber auf der anderen Seite schließt es natürlich auch alle aus. Und die Frage, ob das dieses Ausschließen wirklich so sinnvoll ist, das wage ich zu bezweifeln. Wenn man in andere Länder guckt, gibt es unglaublich gute Handwerker in jedem Land. Das ist etwas, was wir alle auf der Welt machen. Und zu glauben, dass wir jetzt sozusagen da mit unserem System die Krönung der Schöpfung sind, weiß ich nicht, da bin ich nicht so ein Fan von.
Ja, du kritisierst das, habe ich auch im Vorfeld oft gelesen, als zu traditionell, als verstaubt.
Tradition ist toll, ne? Also ich liebe ja auch dieses Japanische, aber Tradition darf nicht zum Anker werden. Wenn das Schiff dann nicht mehr fahren kann, dann bringt dir das nichts. Dann hast du eine tolle Zunft, die du anhast, ne? Und super, siehst toll aus, aber du kommst nicht voran. Und das Problem ist, das Handwerk, in dem wir uns befinden, kommt viel, viel schneller voran. Maschinen entwickeln sich nicht in 10 Jahren, sondern das in einem Jahr 3 verschiedene neue. Und wenn du aber immer weiter an vor 200 Jahren festhältst, ich glaube, dass das dann sehr schnell zum Problem wird.
Was spielt denn zum Beispiel Digitalisierung für eine Rolle bei euch? Also wenn du jetzt gerade von Maschinen sprichst, ich denke natürlich, also ich sitze ja hier gerade an deiner Werkbank und denke, naja, gut, das sieht aus wie vor 50 Jahren grob.
Bei mir ist es natürlich auch ein Spezialfall. Ne? Also ich glaube, man muss unterscheiden, was man als Tischler machen will. Mhm. Man lernt natürlich, ein erfolgreicher Unternehmer zu sein mit einem großen Betrieb. Und wenn ich das machen möchte, dann muss ich digitalisieren. Ich glaube, da kommt man heutzutage nicht drum rum.
Heißt das? Also ich kann ja nicht das Holz digitalisieren.
Ja, das Holz nicht. Aber du kannst natürlich die Art und Weise, wie du arbeitest, digitalisieren, optimieren. Im Prinzip, ganz vereinfacht gesagt, versuchen viele Tischlereien, IKEA in gut zu sein. Der große Unterschied sind aber am Ende nicht die Materialien, nicht die Maschinen, sondern wer es zusammenbaut. Einmal ist es der Endheimwerker, ne? Karl von nebenan baut sein IKEA-Regal zusammen, oder ein Tischler macht das. Und das, wir haben jetzt eine ganz tolle Küche, ganz, ganz toll, Maß angefertigt, wow. Aber wenn man, ohne das negativ zu meinen, drauf guckt, dann ist es eine etwas besser zusammengebaute IKEA-Küche, die einfach gut ausgerichtet ist. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Denkfehler ist. Das, was den Tischler besonders macht, ist nicht mit der Industrie zu konkurrieren oder sie zu imitieren, sondern wir können etwas ganz anderes. Wir können das, was ich gesagt habe, uns ein Stück Holz angucken. Wir können auch zu dir nach Hause gehen, deinen Baum von deinem Opa fällen und daraus eine Geschichte machen. Das können wir. Das macht uns stark. Und das transportiert auch etwas zu dir als Kunde, was keine andere Firma kann, weil wir eine emotionale Geschichte erzählen. Und ich glaube, dass man muss sich klar machen, was möchte ich. Und dann braucht man nicht digitalisieren. Da kannst du theoretisch nur mit Handwerkzeugen arbeiten. Aber wenn du natürlich versuchst, in dieses Hamsterrad einzusteigen und mitzumachen und groß und immer mehr und Wachstum, dann musst du digitalisieren, dann kommst du nicht drum rum. Und dann bist du Industrie, genau. Bist du im Prinzip kein Handwerker mehr, sondern eigentlich irgendwie eine Industrie.
Interessant, in meinem Kopf gehen gerade so Parallelen auf, oder es erinnert mich an Parallelen zur Landwirtschaft, über die ich oft berichtet habe, wo viele Bauern und Bäuerinnen auch sagen, wir müssen entweder wachsen, also größer werden, große Betriebe haben oder sterben. Oder man geht so in die ganz super Fine-Dining-Bio-Richtung. Ist es vielleicht beim Handwerk auch so, dass es einfach...
Bestimmt.
Also, dass man so groß und auf Masse gehen muss, um davon noch leben zu können?
Ne, das fängt ja damit an, wenn du dir überlegst, was so eine Werkstatt kostet.
Ja.
Ne, wenn ich jetzt eine normale Ausstattung habe, vielleicht 100.000. Wenn ich jetzt sage, ich will die neueste 5-Achs-CNC, da bist du wahrscheinlich mit 200, 300 dabei.
Oh, ja.
Wenn du die auslasten willst, das ist ja ein Kredit im Zweifelsfall.
Ja.
Dann brauchst du nicht überlegen, ob du irgendwem absagst. Da musst du Schränke knallen, bis es nicht mehr geht. Und ich glaube, dass das, so haben wir es übrigens auch gelernt. Ne, also wir haben geplant, wie du so einen Betrieb baust, wo alle im Kurs gesagt haben, ich will das nicht. Das ist schon ein Beispiel für schlechtes Lernen. Warum? Wie soll jemand etwas verstehen, was er nicht möchte?
Ja.
Aber das zeigt natürlich, klar ist das Tischlerhandwerk in diesem groß gedachten Bereich einfach nur Industrie. Und da geht es natürlich um Masse. Es gibt keine Industrie, wo es ums Einzelstück geht, deswegen ist es Industrie. Und ich glaube, dass das ja auf der einen Seite dieser maximale Widerspruch ist, zu sagen, ne, entweder ganz groß oder ich sterbe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man stirbt, sondern halt vielleicht sich eher spezialisiert. Aber das natürlich steht man davor. Das ist, wird auch durch eine globalisierte Welt nicht weniger, weil wir natürlich die Möglichkeit haben, nehmen wir jetzt mal so einen ganz normalen Schrank, den kannst du überall herbekommen. Ja. Jeder kann den bauen. Ja. Es hängt nur davon ab, welche Maschine hat der, welches Material hat der und baut er ihn für dich gut auf oder nicht.
Ich habe im Vorfeld geguckt bei genau IKEA, was du gerade genannt hast, der teuerste Holzstuhl, den man da kaufen kann, 129 Euro.
Ja.
Wie teuer ist ein Stuhl, wenn ich den bei dir... da kippt direkt was um. Wie teuer ist ein Stuhl, wenn ich den bei dir in Auftrag gebe?
Also wir haben Stühle tatsächlich länger nicht gehabt. Das letzte Mal hat, glaube ich, ein Stuhl 700 gekostet.
Mhm. Ein Vielfaches davon, ne?
Ja, ja, ja. Klar, aber...
Das, also ich werfe es gar nicht vor, ich finde nur, es ist ja auch, also es beschreibt ganz gut diese Zwickmühle von Werk, das muss man sich ja leisten können.
Naja, das müsst, ja, aber das ist eine Entscheidung. Ne? Also ich glaube, das ist so ein ganz großer Denkfehler, wenn man an mich denkt, zu sagen, ja, tausende Aufträge. Nee, schon im Studium hat mir ein Dozent eine Sache gesagt, wenn du was machst, muss sich das lohnen.
Mhm.
Und wenn sich das nicht lohnt, dann mache ich das nicht. Das ist sehr hart, das führt natürlich auch zu vielen Monaten, gerade am Anfang, wo ich eigentlich im Prinzip gar kein Geld hatte. Aber es führt dazu, dass das, was ich mache, in der Qualität maximal hoch bleibt, weil ich immer Lust drauf habe. Und ich glaube, dass das viel wichtiger ist, als Geld zu verdienen. Man muss Spaß an dem haben, was man macht, sonst bringt es nichts.
Machst du heute, oder die Sachen, die du vor der Kamera machst, sind das auch Sachen, die du für Auftraggeber machst oder machst du die für YouTube?
Manchmal. Also manchmal ergibt sich das, aber man das muss sich natürlich auch klar machen, dadurch, dass wir immer ein Problem lösen wollen, müssen wir natürlich auch manchmal Sachen machen, um ein Problem zu lösen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, für uns selber macht es zum Beispiel oft wenig Sinn, Sachen zu bauen, weil es dann natürlich, wie es in Deutschland so ist, um den Hauptnutzen des Produktes geht. Und wenn ich das als Firma herstelle, müsste ich es mir als Privatperson abkaufen, weil ich es als Hauptnutzen in meinem Haus habe.
Okay,
und das müsste ich dann zu einem normalen Stundensatz. Und man denkt sich, okay, lassen wir das. Aber klar, es kommt auch vor, also zum Beispiel für Freunde oder Bekannte Betten bauen. Dass, wenn man das einbauen kann, ist das schön und sogar ganz toll, weil einem das die Möglichkeit gibt, sich mit Themen zu beschäftigen, die ich nicht selber rausgesucht hätte. Und das ist super, weil sonst dümpelt man immer in seinem eigenen Saft.
Und wie verhält sich das heute, also deine Arbeitszeit, wie viel geht für Auftragsarbeiten drauf und wie viele für deinen YouTube-Kanal?
Also das meiste geht für YouTube drauf.
Ja.
Einfach, weil wir natürlich viel Content machen und das, was ich an Auftragsarbeiten mache, versuche ich immer, ich brauche sehr viel Druck bei sowas, also ich schiebe es so weit zum Auslieferungstermin wie möglich. Und dann mache ich es immer gebündelt. Also dann arbeite ich ein Wochenende oder vier Tage durch, bin völlig wahnsinnig und dann bin ich auch froh, wenn es vorbei ist.
Ich habe ja auch noch mehr aufgeschrieben, wer ist anstrengender als Auftraggeber? Leute, denen du ein Möbelstück bauen sollst oder Marken, die dich für Werbekooperationen anfragen?
Jetzt wird es schwierig. Also da gibt es natürlich auf beiden Seiten unglaublich tolle Menschen, mit denen es viel Spaß macht, zusammenzubinden. Es gibt auch Leute, die sind einfach absolut verrückt. Also... ich finde es immer bei beiden das Gleiche erschreckend. Es geht ja um das Ergebnis am Ende. Und oft, sowohl bei Kunden im Tischlerbereich, hörst du so Sachen, wo du denkst, du machst jetzt aus welchem Grund auch mal dein eigenes Möbelstück schlecht. Und das kann es nicht sein. Dann lehne ich es auch ab. Und das ist bei Markenkooperation genauso. Ne? Also man bucht ja einen Influencer, wenn man das so nennen möchte, wie mich im Zweifelsfall, um meine Expertise zu bekommen. Und wenn man mir dann erklärt, wie ich meinen Job machen soll, bin ich mir relativ sicher, dass das nicht so zielführend ist, weil man bucht ja, wie gesagt, mich, weil ich bin und nicht, weil ich wer anders bin.
Und wenn wir jetzt zurück in den Entweder-Oder-Modus kommen und du dich entscheiden musst, wer ist schlimmer? Oder wer kann anstrengender werden?
Ich glaube Marken manchmal, weil man sich, ich kann mir das immer nicht vorstellen, dass ich mir so denke, das kann doch jetzt nicht echt, darüber reden wir doch gerade nicht. Bei einem Kunden, der, sage ich mal, darauf beharrt, dass man, weiß ich nicht, die Böden aus Bambus macht. Da kann man sich auch toll drüber streiten, aber im Zweifelsfall sagt man, gut, komm, ist okay, mach.
Dein Wunsch.
Weil man ja weiß, dass es nicht in die ganze Welt getragen wird. Ne? Bei manchen Marketingkunden denke ich mir, meine Güte, weißt du, dass im Zweifelsfall sehen das wirklich Millionen von Menschen und ist das jetzt eine gute Idee? Aber ja, ich glaube, dass das manchmal verrückter ist.
Ich kam auf die Frage auch, weil wir im Bekanntenkreis der Redaktion jemanden haben, der mal eine Tischlerlehre angefangen hat und dann festgestellt hat, ich glaube, da ging es auch um Küchen und sowas, dass er fast nur bei reichen Leuten arbeitet. Da sind wir wieder bei dem, wer kann sich das leisten? Ja. Und der hat, glaube ich, dann unter anderem aus diesem Grund abgebrochen, weil er meinte, ich habe immer nur noch mit dieser Schicht zu tun und das war ihm irgendwie unangenehm.
Ja, das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Klar, das macht ja sogar Sinn eigentlich. Mhm. Ne? Also es ist natürlich hilfreich, wenn ich Kunden habe, die das, was ich mache, auch bezahlen können. Natürlich sind Leute mit Geld, gerade mit sehr viel Geld, manchmal auch sehr speziell. Da geht es dann teilweise gar nicht mehr um das Möbelstück, sondern eigentlich nur darum, wer es baut oder ich habe etwas, was niemand anderer hat. Ich kenne das aus meiner Studienzeit. Da hatte ich zum Glück einige solcher Kunden, wo Geld wirklich im Prinzip, also da habe ich Sachen erlebt, die werde ich nie vergessen. Das war einfach verrückt.
Zum Beispiel?
Ne, ich habe mein Möbel ausgeliefert und dann sagte ich, ja, du müsstest dann jetzt bezahlen. Und dann war er so, was? Ich weiß gar nicht, wie so viel Geld da habe. Und das waren 800 Euro oder so. Ne? Also schon eine Menge Geld, aber. Und dann holte er so ein Portemonnaie raus, machte das auf und ich dachte mir, was willst du mich verarschen? Da waren halt 5000 Euro drin.
Was?
Das war so ein prall gefülltes Portemonnaie. Und da hast du einfach gemerkt, da ist einfach so jegliche Relation verloren gegangen. Ne? So, ich habe keine Ahnung, was kostet, ich habe keine Ahnung, wie viel Geld ich dabei habe. Und das war verrückt. Ganz, aber ich finde es eigentlich irgendwo auch charmant, ne? Weil man sich ja immer auch dann bei solchen Sachen ganz toll wieder klar machen möchte, auch wenn man selber viel Geld verdient, möchte ich vielleicht nicht so sein. Und das finde ich ja auch ganz toll, dass man einfach weiß, das ist ja wichtig, wie bei Jobs. Man muss viele Jobs sehen, damit man weiß, was man nicht möchte. Das ist ja elementar.
Ja, das stimmt. Und da ist Handwerk und YouTube-Creator, glaube ich, was einen mit sehr vielen Menschen in Verbindung bringt,
ja,
in Kontakt.
Ja, so. Ich habe überraschend natürlich, ich sage mal, ich rede ja mit mehreren Millionen Leuten im Monat, aber mit mir redet eigentlich kaum einer, weil natürlich für mich immer nur in den meisten Fällen ein Kommentar in Schriftform ankommt. Ja. Also dieses tatsächliche Gespräch gibt es ja gar nicht. Und so ist es ja im Umkehrschluss auch, wenn Leute mich treffen, ist man so, Mensch, Jonas, und man kennt mich und ich denke mir, okay, ich habe dich noch nie gesehen. Ich kenne dich nicht und das ist den Leuten natürlich überhaupt nicht klar. Insofern, ja, spreche ich, glaube ich, mit weniger Leuten, als man denkt.
Das ist halt dieses parasoziale Beziehung, nennt man das doch, ne? Dass Menschen so sich eine ganz große Nähe empfinden und denken, ja klar, ich habe voll das Gefühl für den Typen. Und wie du sagst, du schaffst ja hier auch so ein Zuhause, in das die Leute sich immer wieder reinklicken.
Und es ist ja auch schön, also was eigentlich alle feststellen, ist zu sagen, Mensch, du bist ja wirklich so wie in den Videos. Das freut mich natürlich. Und natürlich ist das so, weil eine Rolle zu spielen in diesem Umfang, das wäre total anstrengend. Aber natürlich ist es trotzdem so, wenn du mich jetzt beim Einkaufen triffst, ich stehe da genauso verwirrt und weiß nicht, was ich kaufen soll und habe vergessen, was auf der Liste stand, weil ich sie zu Hause liegen lassen habe. Natürlich mache ich dann keinen witzigen Witz, sondern ich verzweifle einfach genau wie jeder andere. Ja, die Situation kommt schon vor, klar.
Okay, ich komme immer wieder ab, aber zurück zu meinen Entweder-Oder-Fragen. Sammeln oder aussortieren?
Aussortieren.
Religiös oder atheistisch?
Religiös.
In welche Richtung?
Ich bin Buddhist schon, seit ich 10 bin.
Ah, seit du 10 bist?
Ja.
Wie kam es denn dazu?
Ich fand den Religionsunterricht immer so affig, weil ich immer das Gefühl hatte, dass die Argumentation, oh, jetzt mache ich mich gleich unbeliebt, so ein bisschen ist, ja, Jesus ist für unsere Schulden, ne, hat er gesühnt und jetzt ist alles gut, finde ich irgendwie Quatsch. Weil ich habe ja schon gesagt, ich bin gern selbst für mich verantwortlich und ich finde, wenn mir jemand anderes irgendwas da abnimmt, oder das finde ich irgendwie total, also vielleicht ist das für viele Leute natürlich eine tolle Absicherung, so ein schönes Gefühl und man kann natürlich auch eine tolle Geschichte darum aufbauen, aber für mich passt das irgendwie gar nicht. Also ich finde diesen Gedanken von, wenn ich es gut mache, dann steige ich auf, oder wenn ich es blöd mache, bin ich vielleicht nächstes Mal ein Hund. Also das hat für mich als Kind viel, viel mehr Sinn gemacht und es macht auch heute für mich viel Sinn.
Und wie bist du, also heißt das, als Zehnjähriger bist du dann so auf die Suche gegangen nach einer Alternative oder wie kam das zu dir?
Ja, also ich habe mich da auch mit meinem Religionslehrer viel drüber unterhalten. Also in Religion hatte ich auch immer eine Eins. aber ich finde, das ganze Christentum ist unglaublich spannend. Es war immer eins meiner Lieblingsthemen. Es gibt so viele Facetten, die auch interessant, brutal, verstörend. Also es ist so wirklich die beste Geschichte überhaupt, weil es unser Leben ist. Nur dieser Gedanke von Vergebung und das passt für mich nicht. Aber ich finde das trotzdem hochgradig spannend. Und deswegen habe ich mich ganz viel damit beschäftigt und einfach geguckt, was passt für mich. Und ich habe auch einige Tattoos von einem Mönch sozusagen so machen lassen. Und die Gespräche da, ja, das, für mich funktioniert diese Philosophie besser im Leben.
Und wie prägt die deinen Alltag?
Wie in jeder Religion. Also es gibt Momente, wo ich mich damit mehr beschäftige und mich tatsächlich so ein bisschen versuche auf im Buddhismus ist es ja viel so, dass man versucht zu nicht zu sagen, du bist böse, sondern was ist mit dir? Ne? Also warum reagierst du so, wie du reagierst? Das ist natürlich für meinen Alltag ganz wichtig, weil ich ganz oft Kommentare habe, die wirklich auch interessant sind und auch Nachrichten, die teilweise bitterböse sind. Und ich weiß natürlich, es hat mit mir überhaupt nichts zu tun, aber dafür muss ich mir die Frage stellen, was ist mit dir? Also bist du enttäuscht, weil ich etwas mache, was du nicht machen kannst oder doof findest oder weil du einfach vielleicht unzufrieden bist? Da hilft mir das sehr. Also einfach aus meiner Rolle herauszutreten und zu sagen, es geht gar nicht um mich, sondern was ist mit dir? Also was fühlst du, warum fühlst du dich so? Und ich bin auch an dem Punkt angekommen zu sagen, super, lass deinen Frust lieber bei mir ab, anstatt dass du deine Frau anmeckerst. Also das ist viel, viel, viel besser, weil mich stört es nicht. Und vielleicht ist der Hausfrieden dann besser.
Das klingt sehr nach Zen, Jonas, ja. Muss ich sagen.
Ja, natürlich. Also es gibt aber natürlich genauso Momente, wo ich hier stehe und fluche wie ein Rohrspatz, weil alles nicht klappt. Also ich bin jetzt in keinster Weise irgendwie auf dem Weg der großen Erleuchtung. Mhm. Aber ich glaube, dass diese Art, auf Menschen zu gucken, wie es im Buddhismus der Fall ist, wo es ja auch verschiedenste Unterarten gibt, dass das ja mir einfach hilft, den Menschen zu verstehen, wie er ist oder sein kann.
Wie grenzt man, also da, ich verstehe jetzt von dir, dass du magst am Buddhismus, dass es sowas Akzeptierendes hat, ja. Dass nicht Handeln bewerten wird, sondern dass man einfach sagt, okay, das ist vielleicht jetzt gerade so oder das liegt in der anderen Person, es liegt ja. Nicht an mir. Wo ist die Grenze dann zur Gleichgültigkeit?
Man braucht Gleichgültigkeit. Also eine Frage ist immer wieder, warum hast du so viele Tattoos? Tut das nicht weh? Der erste Punkt ist einfach, es gibt Dinge im Leben, die musst du einfach akzeptieren. Da musst du gleichgültig sein. Ne? Wenn du merkst, okay, mich stört es normalerweise nicht wirklich, also mich tut es nicht doll weh. Klar, gibt es auch Sessions, wo ich den ersten Strich merke und merke, oh, das wird heute ein fieser Dienstag. Aber du musst dir einfach sagen, ey, ob das jetzt weh tut oder nicht, es ändert nichts. Nimm es einfach hin, es ist jetzt so. Und das hilft bei Traurigkeit, bei Frust, bei ganz vielen Sachen einfach nicht dagegen zu kämpfen, sondern zu sagen, okay, die Welt ist jetzt gerade so, das ist jetzt meine Situation. Ich gehe damit dadurch. Und das Zulassen hilft zum Beispiel gerade beim Schmerz total dabei, dass der nicht so schlimm ist, weil man nicht dagegen ankämpft. Ne? Und da finde ich, ist das, ja, das hilft mir schon.
Man muss dazu sagen, für Leute, die dich nicht kennen, also ich sehe dich jetzt hier, du sitzt in einem T-Shirt vor mir und du bist wirklich bis unter den Kiefer tätowiert und auch deine kompletten Arme und Hände und ich weiß nicht.
Ist nur mein Gesicht frei.
Nur dein Gesicht. Ja. Das heißt, du hast gar keinen Platz mehr, dich noch weiter, deine Finger noch.
Meine Finger an der linken Hand, aber meine Hände innen sind tätowiert. Ich habe natürlich habe ich auch am Körper noch freie Stellen. Also nicht viele, zum Glück, aber ich bin komplett vollgetackert und auch schon lange. Also ich mit 18 war ich schon sehr, sehr stark tätowiert. Und auch das, es gibt ganz viele Menschen, gerade in Köln war das damals so, die haben gesagt, du siehst total hässlich aus.
Krass.
Aber das ist okay, ne? Weil das sagt ja viel mehr über diesen Menschen aus als über mich. Mich stört es überhaupt nicht.
Ja, voll interessant, dass sie sich
auch
so da haben.
Aber dieses Mindset, ne? Einfach zu sagen, ja, manche Sachen sind so, wie sie sind, manche Menschen sind so, wie sie sind, es ist völlig okay.
Ich habe im Vorfeld nochmal, oder ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wie viele Menschen in Deutschland inzwischen tätowiert sind. Ja. Weil mein Eindruck ist, musst du mal sagen, ob du es auch so siehst, dass wir die tätowierteste Generation aller Zeiten sind.
Das Gefühl habe ich auch, aber bestimmt stimmt es nicht.
Ich habe keinen Verlauf gefunden. Es gibt auch nur sehr unklare Zahlen, also verschiedene Umfragen, die davon ausgehen, dass ein Fünftel bis ein Drittel der Deutschen Tattoos haben.
Ja, und auch da gibt es natürlich, ein Tattoo haben kann auch ein Punkt sein.
Genau,
kann ne? Also da gibt es ja auch von bis. Und ja, aber das ist krass. Ein Drittel wäre schon krass, ne?
Ja.
Jeder Dritte.
Aber ich finde das gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Nee. Also wenn ich so überlege, wie weit es auch in meinem Freundeskreis verbreitet ist und genau wie du sagst, in so unterschiedlicher Ausformung.
Na, man merkt ja eigentlich, das ist ja auch so ein Punkt, das sagt auch überhaupt nichts aus. Na, also wir haben ja in Hannover auch ein Tattoo-Studio.
An dem du bist Teilhaber.
Genau, was total schön ist, was überhaupt nicht diesen alten Charakter hat.
Ja.
Ne? Und die Leute, die da hinkommen, sind, also total normale Mädels, die irgendwie voll jung sind, wo du so denkst, okay, ihr würdet wahrscheinlich in sowas, wo ich früher hingegangen würden, die nicht reingehen. Ne? Und es sagt einfach nichts aus, ob du jetzt komplett zugetackert bist, riesen Ohrlöcher hast oder sonst was. Es ist einfach nur Mensch, er sieht halt anders aus. Ne? Und das einfach auch mal zu akzeptieren. Ne? Also
und möchtest du denn was aussagen?
Nein.
Also zum Beispiel mit den Motiven, die du wählst? Oder?
Nichts, das ist für mich komplett persönlich. Für mich war, ich weiß auch, warum das so ist. Ganz dramatische Geschichte. Also ich habe früher immer National Geographic mit meinem Vater geguckt, ganz, ganz früher. Das heißt, ich war immer schon so im Dschungel unterwegs und da gibt es ja so tolle
Naturreportage.
Aber ich konnte nie schwimmen, weil ich als Kind mal fast ertrunken bin. Und ich kann mich daran, das ist eine meiner frühesten Erinnerungen, dass ich genau weiß, wie ich in diesem Schwimmbecken nach unten gehe und der Schwimmlehrer mich mit diesem Ring hochholt. Kennst du den? Diese Stange mit dem Ring? Das ist auch heute noch so, wenn ich Wasser in die Nase kriege, habe ich verloren, da kriege ich total Panik. Ich habe mit 6 oder 7 erst schwimmen gelernt. Und zwar in einem Urlaub, wo mir ein völlig zugehackter LKW-Fahrer schwimmen beigebracht hat. Und ich glaube, dass das unterschwellig einfach in mir drin, ja, so ein ganz positives Bild verankert hat, dass das ein großer Grund dafür ist, ne? Dass diese unglaublich große Angst vor Wasser da aufgebrochen wurde. Ich schwimme total gerne. Wie gesagt, Wasser in die Nase geht auch heute auf gar keinen Fall. Also auch selbst beim Duschen kriege ich wirklich Panik, wenn mir Wasser in die Nase kommt. Aber diese Verbindung, ich glaube, dass das daher kommt.
Was war dann dein erstes Tattoo?
Ich musste mit meinen Füßen anfangen, weil ich noch zu Hause gewohnt habe und ich durfte nicht. Also
das heißt, du hast es heimlich gemacht?
Ja, ich habe viele Jahre Tattoos gehabt, ohne dass das jemand wusste. Es war, auch da muss man halt, man könnte meinen Eltern schon viele Vorwürfe machen. Ich bin zu Hause, immer nach Hause komme nach der Schule, immer die Hose auf und eine Jogginghose an. Aber meistens eine kurze, so eine kurze Sweatpant. Und plötzlich, von jetzt auf gleich, weil ich gleich beide Knöchel und beide Füße zugehauen habe, habe ich auf einmal, ich habe nie Socken getragen, nie, habe ich von jetzt auf gleich immer Socken getragen und immer lange Hosen.
Das ist niemandem aufgefallen.
Also total verrückt, ne? Man kann sich das rückblickend nicht vorstellen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man wirklich sagt, habt ihr das wirklich nicht gemerkt, dass ich ein Mensch, der nie Socken getragen hat, nie, ich bin sogar teilweise ohne Socken in die Schuhe gegangen, trägt auf einmal nur noch Socken.
Wann haben deine Eltern erfahren, dass du Tattoos hast? Wie viel später?
Viel später. Ich glaube Mitte 20. Und da war es halt schon, das konnte man auch nicht mehr verstecken. Ne? Also ich hatte dann schon wirklich sehr großflächige Tattoos. Also die ganzen Beine voll, den ganzen Rücken, Arme hatte ich sehr lange nur bis zum Ellenbogen. Aber da war es für mich halt auch dieser Moment einfach zu sagen, egal was die denken, für mich ist das komplett richtig. Ich sehe mich so.
Und gab es dann irgendwann noch mal einen Austausch darüber, dass du sie auch hintergangen hast?
Ja, meine Mutter hat auf meiner Hochzeit einen sehr großen Tramborium darum gemacht.
Ja?
Ja. Drama, großes Drama.
Boah, aber die Hochzeit ist ja nicht gerade der richtige Ort dafür.
Aber es ist natürlich ein klassischer Moment. Ne? Ja. Die Emotionen kochen sowieso schon hoch. Es ist meistens eine lange Feier. Also das lädt natürlich ein für sowas. Weil wenn man es nicht vorher klärt, lädt es dazu ein. Ich kann es auch verstehen, wenn man das ganze Thema nicht versteht, dann ist es auch komisch. Ne? Ich sehe natürlich, man vergisst das selber, ich sehe natürlich ganz anders aus als andere Menschen. Merkt man, wenn wir schwimmen gehen. Ne? Dann ist da keiner, der so aussieht wie ich. Aber trotzdem denke ich, sollte das nichts ändern. Ich bin immer noch der gleiche Mensch, der ich sonst auch vorher war.
Ja, ich habe hier, mein Bein ist hier zufällig in Sichtweise, ich habe so ganz viele Muttermale einfach auf dem Bein und auch unterm Fuß.
Krass.
Das heißt, ich kenne das Gefühl, angeguckt zu werden, wenn man nicht was Langes anhat. Aber bei mir kann man es natürlich nicht bewerten. Also außer, glaube ich, dass manchmal Leute denken, mir wäre was zugefügt worden, weil es sind so rote Muttermale.
Ja,
ne?
Sieht interessant aus.
Genau, und ich denke, ich habe neulich noch drüber nachgedacht, ich habe noch nie die weghaben wollen, obwohl es was ist, was Leute vielleicht hässlich finden oder nicht normal oder so.
Ja.
Aber ich habe sogar manchmal, dass ich im Sommer auf irgendwie nackte Frauenbeine gucke und sage, die sind ja langweilig und ohne die Flecken drauf.
Das ist ja bei Tattoos auch so. Ne? Ich glaube, wenn man, das ist ja so ein Trend. Ja, ich habe mir jetzt die Taschenuhr, weil mein Opa und ich glaube, das lädt dazu ein, dass man es bereut. Weil man hat so eine Bedeutung und Bedeutung ändern sich immer im Leben. Es hat überhaupt keine Bedeutung. Ich weiß einfach, seitdem ich ganz klein bin, dass ich vollgehackt sein will. Und es gibt Sachen, die sind gut, es gibt Sachen, die sind fürchterlich. Ich war jung, ne? Wir haben ganz verrückte Sachen gemacht. Aber es ist nie so, dass man sich jetzt denkt, das ist ja doof.
Hast du schon mal was überstechen oder ändern?
Ja, natürlich.
Okay, also das würdest du schon machen.
Das habe ich schon gemacht. Ich habe auch selber meinen kompletten Oberschenkel gemacht. Also wir haben wirklich alles im Prinzip gemacht, was man machen konnte. Und ich finde das auch okay. Also es ist ja überhaupt nicht so No-Go oder so, jetzt legst du dich für immer. Man kann das auch weglasern lassen. Man kann sich auch die Ohren wieder zunähen lassen. Das ist alles, das ist wie mein Lebenslauf. Du kannst alles nochmal ändern. Das geht. Es ist vielleicht genau wie bei mir ein ganz nerviger Weg, weil man einfach ganz, ganz viel nachholen, aufholen muss. Aber gehen tut das schon.
Wie wird es dir gehen, wenn deine Kinder was vor dir verheimlichen?
Das ist schon so.
Weil sie Angst haben, dass du das verurteilst?
Das weiß ich nicht. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht doch. Vielleicht habe ich da schon Fehler gemacht. Aber das ist auf jeden Fall schon so, ja.
Ja, hast du schon Geheimnisse rausgefunden? Oder?
Ja, na klar. Das, also spätestens jetzt in der Schule merkt man natürlich, dass manche Sachen, das ist auch die Frage, ist es wirklich absichtlich anders dargestellt oder ist es vielleicht ein bisschen andere Wahrnehmung? Aber natürlich, also das merkt man schon, klar. Das
vielleicht, ich denke gerade in meiner Erinnerung, vielleicht ist Geheimnisse haben auch ein Teil von Großwerden.
Das
oder?
Gehört dazu,
so was,
ja.
Was man nur selber hat und weiß. Und
ich glaube schon. Also man muss natürlich immer gucken. Also wenn ich auf meine eigene Jugend gucke, denke ich mir, das war vielleicht ein bisschen zu viel Geheimnis, weil es hätte auch doll in die Hose gehen können. Aber natürlich braucht man das. Man muss, das ist wie rebellieren. Man muss auch rebellieren. Man muss sich mal ausprobieren. Man muss mal frei sein. Das ist wie in der Werkstatt. Man hat immer Angst, Fehler zu machen. Das ist ja der größte Fehler überhaupt. Mach eigentlich alle Fehler, die dich nicht verletzen. Ne? Bau den schrecklichsten Schrank und guck, wie der zusammenbricht, weil da lernst du viel mehr, als wenn es klappt.
Aber tut schon weh, wenn du es mit dem teuren Gitarrenholz verkackst.
Ja, natürlich. Da gibt es ganz viele Sachen, wo ich mir denke, meine Güte, das war jetzt echt blöd. Aber diese Lernerfahrung ist die beste, die es gibt trotzdem. Ne? Also man muss, weil sonst versteht man auch ganz oft einfach nicht, was man macht. Und das ist dann wieder wie Schule. Dann macht man etwas, wo man weder den Zusammenhang versteht, wo man sich auch denkt, warum machen wir das? Das hat in meinem Leben überhaupt keinen Anteil. Und das funktioniert nicht. Wenn ich verstehe, warum ist dieser Schrank zusammengebrochen und ich verstehe, meine Güte, das war teuer, das mache ich nicht normal, dann hilft das.
Also der Gast, der vor dir da war, das war Bodo Wartke, der Musiker.
Oh, Wahnsinn, cool.
Ja, das war auch eine richtig gute Stunde. Und er hat mir eine Frage mitgegeben für dich, ohne zu wissen, dass du kommst.
Oh,
also
Backe.
Ich habe gefragt, was soll ich meinen nächsten Gast fragen? Und ich glaube, das passt gerade ganz gut. Warte mal.
Eine Frage, die ich mir selber gerade stelle, ist, wenn du die Wahl hättest, eine bestimmte Entscheidung anders zu treffen, als du sie getroffen hast, oder eine bestimmte Sache anders zu machen, würdest du sie anders machen?
Nein.
Das kam jetzt aus der Pistole geschossen.
Nichts.
Warum nicht?
Naja, weil vielleicht liegt das an meiner Einstellung oder ich bin dadurch hier hingekommen. Also ich wäre niemals auf diese Hausparty gegangen, wo ich meine Frau kennengelernt habe, wenn ich nicht komplett versumpft wäre. Und egal wie schlecht es mir da ging, egal mit wie vielen Sachen ich auch danach noch ernsthaft zu kämpfen hatte, ich würde das alles nochmal machen.
Ich stelle mir gerade vor, wenn einer von uns beiden jetzt in dem Versumpft-Modus wäre,
ja.
Sind wir ja gerade beide nicht.
Zum Glück.
Also zumindest, ne, wir haben ja schon gesagt, hohe Energie. Dann würde das ja bedeuten, du brauchst auch gar keine Ambition, du musst da gerade nicht rauskommen, sondern es, also sind wir auch wieder ein bisschen beim Buddhismus vielleicht und bei der Gleichgültigkeit und wie man da drauf guckt. Also wie kommt man aus dem Versumpft-Modus raus?
Ja, das ist natürlich, jetzt sind wir aber ganz tief eingestiegen. Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass für mich, ich kann es nur für mich beantworten, jeder Mensch ist anders. Ich habe da letztens mit Ranga viel drüber gesprochen. Kennst du diese Kugeln, die man anstößt?
Ja, so eine Fünferreihe, die an Ketten hängt. Die sich nicht bewegt, aber
ich
draußen...
Ich kann nicht, ohne den ersten Impuls kann ich mich nicht bewegen. Geht nicht.
Ja, spannend. Aber du leitest den Impuls die ganze Zeit. Also das wäre ja das Bild.
Ich bin auch dann ganz wichtig, damit es weitergeht.
Ja.
Nicht, also wenn ich jetzt heute sage, ey, wisst ihr was, ich fahre jetzt weg, ich bin weg, dann bricht hier alles zusammen. Dann geht nichts mehr weiter. Dann kommt morgen keiner zur Schule, dann gibt es kein Geld mehr, ist alles vorbei. Aber ich bin trotzdem nicht die erste Kugel. Die muss ja anders sein. Und dafür gibt es dann natürlich jemanden, der diese erste Kugel ist. Der dann aber wiederum jemanden braucht, der in der Mitte ist. Und ich glaube, dass ein wichtiger Prozess ist, auch im Versumpftsein oder auch im Nichtversumpftsein, einfach zu verstehen, wer bin ich? Was bin ich? Wie funktioniere ich? Und ja, wenn man das weiß, kommt man, glaube ich, aus der Situation auch raus, wenn man nichts macht.
Aber das heißt, in dieser Passivität, im Nichtsmachen, Versumpftsein, muss man gefunden werden.
Ja,
von der äußeren
manchmal
Kugel.
Schon, ja. Also ich glaube... Das sieht man bei ganz vielen Menschen. Das auch, sehen wir auch bei ganz vielen Auszubildenden. Also das ist ja, meine Kritik ist ja nicht unbegründet. Die basiert ja logischerweise ein bisschen auf meinen Erfahrungen, aber ich habe ja gar keine Ausbildung gemacht. Also kann ich das nicht beurteilen. Aber ich weiß natürlich, was ganz viele zu hören bekommen. Und ganz viele von denen brauchen auch jemanden, der sie rettet und sagt, nein, du bist überhaupt nicht doof und du bist nicht. Mir hat ein Mädchen geschrieben, die hat gesagt, ich muss zinken lernen, aber mein Meister bringt mir das nicht, weil ich ein Trampel bin. Ja, natürlich klappt das nicht. Natürlich kann das so nicht klappen. Und aus sich selber heraus die Energie, den Mut aufzubringen, zu sagen, doch, ich bin besser als das, was mir eine Person über mir sagt, total schwierig.
Voll schwer. Ja.
Wenn du aber jemanden hast, der dir die Hand gibt und einfach sagt, komm, wir beide, wir probieren es. Das ist was anderes. Und ich glaube, das versuchen wir ja auf unserem Kanal, immer auf Teufel komm raus, im Positiven zu bleiben. Ganz viele wünschen sich, kritisiere mein Projekt. Möchte ich nicht. Ich möchte dich nicht kritisieren. Ich möchte, nicht weil ich dich nicht kritisieren möchte, sondern weil ich weiß, es lädt andere dazu ein, auf dir rumzuhacken. Ja. Und das ist hier nicht das Thema.
Ja. Ne?
Und es geht auch nicht darum, dass ich hier sitze und Sachen bewerte. Ich bewerte mich selber, das reicht. Ne? Den Rest brauchen wir nicht machen. Ganz schwieriges Thema.
Aber ja, ist doch schön, dass wir da gelandet sind.
Voll.
Als Buddhismus-Laien habe ich jetzt gerade den Begriff Karma im Kopf, weil ich überlegt habe, das musst du mir einordnen, man muss ja eigentlich die äußeren Kugeln, ich will die Metapher nicht totreiten, aber die Leute, die Impulsgeber sind, die etwas passiveren anstupsen, die will man ja eigentlich gerade sofort belohnen und sagen, wie cool, dass du das machst, dass du Leuten
diese Energie gibst. Ich glaube, es geht gar nicht immer um Belohnen. Also ich glaube, dass jetzt sind wir aber tief drin. Also ich glaube, dass dieses Belohnungsdenken auch manchmal schwierig ist. Mhm. Also man sollte etwas machen, weil man davon überzeugt ist, nicht weil man eine Belohnung erwartet. Das ist wie beim Lernen, das ist ein Grundsatzfehler, den wir machen. Wenn du eine gute Note schreibst, dann hast du verloren. Es geht nicht darum, das zu belohnen. Es geht darum, dass du selber merkst, dass das gut ist. Und ich glaube, dass es Leute gibt, die ein hohes Talent dafür haben, anderen zu helfen. Und das gibt denen Stärke und Befriedigung, zu merken, ich habe das gemacht. Und es gibt andere, die dafür eine hohe Wertschätzung haben, das aufzunehmen. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, Mensch, ich schenke dir jetzt einen Blumenstrauß, sondern das kann man natürlich auch machen, wenn man sich lieb hat oder mag, ist das eine schöne Geste. Aber ich glaube, dieser Belohnungsgedanke ist irgendwie Quatsch. Das ist wie bei uns. Wir reden uns ein, Mensch, wenn ich jetzt das zu Ende mache, dann kaufe ich mir einen neuen Fernseher.
Mhm.
Unsinn. Ich mache das nicht für den Fernseher, den kann ich mir auch so kaufen. So mache ich das. Wenn ich was haben will, kaufe ich mir das und im Zweifelsfall kommt es wieder weg. Ne, weil es geht nicht darum, sich irgendwas vorzugaukeln. Man sollte etwas machen, weil man davon überzeugt ist. Nicht, weil man sich einredet, dass man muss.
Und also gerade hast du das Beispiel genommen, das finde ich auch sehr schön, dass diese Leute wahrscheinlich ganz von innen heraus motiviert sind. Dich anzustupsen, gibt denen Energie oder so eine Erfülltheit. Was gibt dann dir so ein Gefühl von Erfüllung? Was ist das?
Das ist einmal, freue ich mich natürlich sehr darüber, wenn Leute an mich glauben. Das finde ich toll. Ne? Mhm. Und auch mich freut es sehr zu sehen, wie viele Leute wir jetzt begeistern können. Auch zu sehen, dieser Weg, den ich jetzt gegangen bin, der ja eigentlich jetzt nicht der Vorzeigeweg ist, der ist eigentlich super. Das gibt mir irgendwo Kraft, weil ich merke, das ist ja trotzdem richtig. Weil wir, all die Fehler, die ich gemacht habe, können trotzdem zeigen, auch in Deutschland kannst du alles umkrempeln. Und das ist ja eigentlich die beste Message überhaupt, finde ich. Ne?
Ja, stimmt. Das wäre fast ein Schlusswort, wenn ich nicht immer noch entweder oder Fragen übrig hätte.
Ja.
Da gehe ich jetzt noch durch. Lustigerweise, ich hatte auch eine zum Thema Tätowieren. Nämlich, was ist schwieriger, rund zu sägen oder rund zu tätowieren?
Rund zu tätowieren.
Ja.
Weil es natürlich, man muss sich immer klar machen, der Körper besteht nicht aus Kreisen.
Mhm.
Der Körper besteht aus Formen, die vielleicht kreisähnlich sind. Aber dass ein Kreis bleibt, ist allein aufgrund der Muskelbewegung schon völlig ausgeschlossen. Das geht vielleicht auf dem Rücken, vielleicht auf der Stirn, wenn man keine Falten hat. Aber ich glaube, das ist viel, viel schwieriger, als einen Kreis zu sägen.
Und ich stelle mir auch vor, dass man als Tätowiererin sich richtig stresst, weil du hast ja nur einen Versuch. Beim Holz nimmst du im Zweifel den nächsten.
Ja, na klar. Das finde ich auch immer wieder erstaunlich. Also meinen Bauch zum Beispiel haben wir ohne Vorlage gemacht. Einfach zack und los geht's. Und rückblickend denke ich auch, meine Güte, also da musst du wirklich... Du musst dir schon sicher sein, dass du das kannst.
Und das war auch noch so ein Mönch, meintest du?
Ja, ja.
Das heißt, es gibt tätowierende Mönche. Das ist ja auch interessant.
Man denkt natürlich beim Mönch jetzt an so einen tibetanischen, eine Robe. So, der hatte tatsächlich eine Robe an, aber der kam aus Schweden. Also es gibt, romantisieren ist super, das machen wir natürlich auch für, aber die Realität ist manchmal ganz stumpfsinnig. Ne? Der hat auch Alkohol getrunken und Fleisch gegessen, hat gesagt, super, ich bin in einer Religion, wo alles egal ist, weil ich bin ja selbstverantwortlich. Ne? Also, gibt's alles.
Eine Nacht lieber durch Tanzen oder durch Quatschen?
Quatschen.
Habe ich jetzt einen Verdacht, genau. So gut habe ich dich schon kennengelernt. Und woran denkst du öfter, das Römische Reich oder das alte Ägypten?
Ägypten, wow, Ägypten ist das Aller. Ich habe früher Ägyptisch gelernt. Mega.
Warum bist du davon so fasziniert?
Weil es einfach voll cool ist, diese eine andere Schrift, diese Masken und was sie gebaut haben. Da ist auch so viel Fantasie drin. Ne, also die verschiedenen Götter, wie die aussehen und fantastisch, total geil.
Ich finde auch spannend, dass die alten Ägypter sind was, von denen ist ganz viel übrig geblieben. Sie faszinieren uns bis heute. Andere Kulturen sind komplett untergegangen.
Ne?
Wir wissen
irre,
fast gar nichts
sein,
mehr.
Ne?
Möchtest du gerne, dass was von dir übrig bleibt? Ist dir das wichtig?
Oh, das ist so eine, also ich bin mir ziemlich sicher, dass eigentlich nichts übrig bleibt. Das ist so der Klassiker, alle sind ein Jahr traurig, dann denken die Kinder noch ein bisschen dran, dann bist du weg.
Aber vielleicht haben die noch deine Möbel.
Ja, na klar, das kann sein, aber ich sehe es bei meinen eigenen Großeltern, die ich wirklich, also ohne die weiß ich nicht, ob ich so alt geworden wäre, weil die einfach mir so viel Sicherheit im Leben gegeben haben und auch nie mich verurteilt haben, egal wie ich aussah. Und trotzdem vergisst man die. Das tut dann weh, weil man sich das eingesteht und sich denkt, scheiße, das kann eigentlich nicht sein. Ne? Aber das gehört dazu, auch loslassen. Das ist wie beim Möbelbauen. Irgendwann kommt der Punkt, da musst du es loslassen. Es ist jetzt fertig und es ist auch völlig in Ordnung, wenn es nicht in Ordnung ist. Und das ist, glaube ich, im Leben auch so. Man muss lernen, Sachen loszulassen, egal wie wichtig sie sind. Manchmal ist es einfach vorbei.
Das klingt auch nicht, als hättest du Angst vor Altern oder Sterben.
Es macht ja keinen Sinn. Also warum sollte ich für etwas Angst haben, was ich nicht ändern kann? Das ist wie bei dem Schmerz. Es wird nicht einfacher dadurch. Ne? Also ich kann mein Leben entweder jetzt genießen oder ich fange jetzt an, in Panik zu verfallen, zu sagen, Mensch, es könnte und vielleicht hätte ich. Natürlich möchte ich mir das nicht vorstellen, auch für meine Kinder nicht. Natürlich, das ist so ein Gedanke, der ist unvorstellbar. Es sei denn, man hat es erlebt, dann ist es einfach nur noch schrecklich. Aber es macht auch irgendwie überhaupt keinen Sinn, sich in dieser Schwere zu verlieren und an etwas zu denken im Sinne von, oh, es könnte, es hätte. Irgendwann bin ich alt und sehe doof aus. Ja, ist doch völlig egal. Ne, wer weiß, ob ich es so weit schaffe. Vielleicht werde ich morgen vom Bus überfahren. Dann war ich total happy. Hab noch ein tolles Gespräch geführt. Das macht also überhaupt keinen Sinn, dass ich vorher die ganze Zeit traurig bin.
Du hast auch schon am Anfang unseres Gesprächs das ja so schön mit dem Holz in Verbindung gesetzt. Du hast gesagt, beim Holz sieht man ja auch, wie schön Altern sein kann.
Ja.
Ich habe zufällig, so viel verrate ich dir jetzt, bald einen Gast. Die Person ist sehr alt, oder was heißt sehr alt? Oh Gott, aber schon über 70.
Ja.
Das ist schon recht alt.
Ja.
Und du darfst mir jetzt auch noch eine Frage mitgeben für diese Person.
Wie geht es dir? Ich finde, das ist eigentlich die wichtigste Frage. Ne? Also man vergisst das so oft, einfach mal zu fragen, wie geht's dir? Ich kenne die Person nicht. Ich weiß, dass sie alt ist und ich hoffe, dir geht's gut.
Schön, das nehme ich genauso mit. Und mir ging es sehr gut mit dir. Also vielen Dank, Jonas.
Ich muss sagen, es ist erstaunlich. Du hast ganz viele tolle Inputs gehabt. Also womit du dich beschäftigst, muss klasse sein.
Ist ein schöner Beruf.
Ja, voll, richtig cool.
Das war eine gute Stunde mit Jonas Winkler. Falls ihr sehen wollt, was er so alles baut und wie es aussieht in der Werkstatt, in der ich mit ihm gesessen habe, dann checkt mal seinen YouTube-Account. Nach allem, was ihr eben gehört habt, schaut ihr da jetzt vielleicht mit ganz anderen Augen zu. Mir geht's zumindest so. Und das, obwohl ich schon bei der Vorbereitung unheimlich viel von ihm angeguckt hatte. Allerdings gibt er in seinen Videos eben erstaunlich wenig Persönliches preis. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass er in unserem Gespräch so offen über seine Familie, seinen Glauben und auch über schwere Zeiten in seinem Leben gesprochen hat. Das war eine richtig schöne Begegnung und ich hoffe, ihr konntet daraus was für euch mitnehmen. Falls ja, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr Deutschland 3000 in eurer Podcast-App abonniert und mir auch gerne eine Bewertung schreibt oder Sterne vergebt. Wenn ihr direkt Lust habt auf noch mehr Holz bei Deutschland 3000, dann kann ich euch die Folge mit dem Förster und Aktivisten Peter Wohleben empfehlen. Er hat mich damals echt überrascht und zum Nachdenken gebracht, unter anderem mit Aussagen zur Nachhaltigkeit von Holzmöbeln und mit seiner grundsätzlichen Kritik an der deutschen Waldwirtschaft. Und ich glaube, das schließt ganz gut an das Gespräch mit Jonas. Mein Name ist Eva Schulz. Wir hören und sehen uns gerne auch auf Instagram und natürlich jeden zweiten Mittwoch wieder hier in eurer Podcast-App. Habt ihr schon eine Idee, wer mein Ü70-Gast in der übernächsten Woche sein könnte? So viel kann ich schon sagen. Das wird eine richtig gute Stunde. Eine kleine Zeitreise auch mit viel Weisheit und viel Lachen. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Und ganz zum Schluss, wie immer noch eine ARD-Promo. Da geht es dieses Mal auch um eine bekannte Persönlichkeit, nämlich Heidi Klum und ihr Imperium. Bekannt geworden als Model ist sie heute eine der cleversten Businessfrauen überhaupt und unfassbar reich. Aus Bergisch Gladbach nach Hollywood, ein Star in Deutschland und in Amerika. Wie hat sie das geschafft? Das hört ihr in Das Imperium Heidi Klum, Catwalk zur Macht. Alle 5 Folgen gibt's in der ARD Audiothek.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.